Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 453.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Eine schaurige Vorstellung, allein im Krankenhaus zu liegen, weit weg von den Angehörigen und dann dort auch alleine zu sterben. Das ist schlimm für die Person, die dabei ist, von uns zu gehen. Das ist aber auch schlimm für die Angehörigen, denn nur gelebter Abschied kann trösten, sagen die Forscher. Wir und unsere Toten. Beerdigungen, Rituale und die Wichtigkeit, Abschied zu nehmen. Ein Feature von Frank Kaspar.
Als allererstes mache ich eine Kerze an. Wenn ich in den Raum reingehe, wo mein Verstorbener auf einem Tisch liegt, dann mache ich als erstes eine Kerze an. Die Verstorbenen sind bei uns meistens noch in den Laken eingewickelt. Dann öffne ich das Laken und nehme als nächstes, wenn sie aus dem Krankenhaus kommen, diesen Zettel am Fuß ab.
Gabriele Kohn arbeitet als Bestatterin in Berlin.
Und wir breiten dann alle unsere Sachen aus, die wir so benutzen könnten, wie zum Beispiel Rasierer, Shampoo, Rasierschaum.
Alle möglichen Varianten von Schwämmchen, Bürstchen und natürlich Handtücher, Waschlappen. So.
Waschen, kämmen, anziehen. Gabriele Kohn und ihre Kollegen Jan Möllers und Judith Giese machen Verstorbene bereit für den letzten Weg.
Schere, Pflaster, wenn wir noch Wunden verschließen müssen.
Und das ist auch gar nicht so, wie es jetzt klingt, vielleicht standardisiert. Also es ist schon sehr extrem personenabhängig. Also da guckt man immer, was ist denn vielleicht nötig oder was will ich diesem Menschen jetzt gerade irgendwie Gutes tun?
Dann ist da wieder der Mensch so sichtbar und spürbar.
Ja.
Was zu tun ist, wenn ein Mensch gestorben ist, das spielt sich meist hinter verschlossenen Türen ab. Es kommt auch in Familien oder unter Freunden nur selten zur Sprache. Gabriele Kohn, Jan Möllers und Judith Giese möchten den Tod aus der Tabuzone holen. Sie organisieren nicht nur Beisetzungen, mit Vorträgen und Lesungen laden sie dazu ein, sich über Erfahrungen mit Trauer und Abschied auszutauschen. Alle drei haben sich bewusst für den Beruf des Bestatters entschieden und möchten Menschen ermutigen, Abschiede persönlich zu gestalten. Manchmal wundern sich die Leute, dass sie nicht als erstes davon reden, wie der Verstorbene unter die Erde kommt, sagt Judith Giese.
Ich glaube, die erwarten dann immer, ich komme jetzt mit einem Sargkatalog an, aber ich bin da noch gar nicht. Also so, wir sind erstmal bei der Totenfürsorge, beim Wiederankleiden, Waschen, Herrichten, umsorgen der Toten. Halt nicht gleich weg, sondern umsorgen und sich dabei Zeit lassen. Also damit haben wir wirklich nur positive Erfahrungen gemacht.
Zeit, um den Verstorbenen wahrzunehmen und wirklich zu begreifen, was passiert ist. Der französische Historiker Philippe Ariès bemerkte schon 1976, dass Tod und Sterben in den Industrieländern seit einem halben Jahrhundert aus dem Alltag verschwunden seien.
Der früher so gegenwärtige und derart vertraute Tod verliert sich. Der Ort des Todes verschiebt sich. Man stirbt nicht mehr zu Hause im Kreise der Seinen. Man stirbt allein im Krankenhaus.
Ja, das ist wirklich so, dass man in großstädtischen Ballungsräumen den Tod aus den Familien hinausgeleitet hat in Krankenanstalten. Dort wurde gestorben, unter welchen Bedingungen auch immer. Und der Tod in der Familie war eher die Ausnahme.
Professor Dr. Stefan Koch leitet das Institut für Pathologie an den Helios-Kliniken in Bad Saarow. Obwohl 3/4 der Deutschen sich wünschen, eines Tages zu Hause zu sterben, stirbt jeder Zweite im Krankenhaus und ungefähr jeder Dritte in einem Pflegeheim. Das ergab der Faktencheck Gesundheit der Bertelsmann-Stiftung im Herbst 2015. Oft liegen die Patienten fern von ihren Familien Wochen oder Monate lang im Sterben. Viele verlieren das Bewusstsein, lange bevor der Tod schließlich eintritt. Dennoch beobachtet Stefan Koch, dass viele Angehörige mit dem Tod im Krankenhaus inzwischen anders umgehen.
Ich stelle eigentlich fest, dass wir in den letzten Jahren wieder eine große Sensibilität in den Familien haben, von Verstorbenen auch Abschied zu nehmen und auch im Krankenhaus Abschied zu nehmen. Und es gibt auch viele Nachfragen, diese Verabschiedung am Krankenbett durchzuführen, auch auf Palliativstationen. Und es ist heute so, dass der Tod im Krankenhaus durchaus eine würdige Abschiednahme ermöglicht.
Wladimir Görth hat seine beiden Eltern im Sterben begleitet. In einer Zeit, in der viele Familien verteilt auf weit voneinander entfernte Städte leben, ist es selten geworden, dass jemand den Tod eines nahen Angehörigen so erlebt wie er. Als das Leben seiner Mutter zu Ende ging, hatten die Eltern noch ein eigenes Apartment in einem Haus für betreutes Wohnen. In der letzten Nacht schlief Wladimir Görth im Gästezimmer nebenan. Am frühen Morgen holte ein Pfleger ihn ins Schlafzimmer der Eltern.
Und dann bin ich rein und dann habe ich schon gesehen, dass die Mutter eine sehr spitze Nase hat und dass da schon etwas Entrücktes ist. Und nehme so die Hand, nehme sie an der Schulter und in dem Moment löst sich noch einmal das Gaumensegel und du hörst ein letztes Ausatmen. Und dann war sie dahin gegangen. An einem klaren Wintermorgen, draußen Schnee und Sterne haben geblinkt, in der Früh um 6 Uhr.
Vater und Sohn saßen für eine Weile bei der Verstorbenen, hielten gemeinsam Rückschau, sprachen ein Gebet. Dann legte der Vater sich noch einmal schlafen. Auch in den nächsten 2 Nächten schlief er im Ehebett neben seiner verstorbenen Frau.
Man ist sich so verbunden, man hat den ganzen Weg zusammengegangen und der Mensch ist eben irgendwie auch noch da, ja. Tagsüber war der Papa ja ganz normal in der Wohnung, dann lag die Mama eben in dem Schlafzimmer und dann konnte jeder auch immer wieder alleine dorthin oder manchmal waren wir auch gemeinsam dort. Das kann man eigentlich sehr schön verbunden so machen.
2-3 Tage lang blieb die Mutter auf ihrem Sterbebett aufgebahrt, sodass Mitbewohner, Pflegerinnen und Pfleger, Familienangehörige und Freunde sich von ihr verabschieden konnten. Alternative Bestatter möchten Angehörige ermutigen, den Abschied von ihren Verstorbenen bewusst zu gestalten und Aufgaben zu übernehmen, die üblicherweise der Bestatter erledigt. Ein frisch Verstorbener verströmt kein Leichengift, wie früher oft behauptet wurde. In seltenen Fällen muss man sich vor Krankheitserregern schützen, die bereits den Lebenden befallen haben. Aber sonst spricht nichts dagegen, dass Angehörige die Totenfürsorge wieder selbst in die Hand nehmen.
Am Morgen haben wir alles so vorbereitet mit Wasser und schöner duftender Seife und dann haben wir ihn gewaschen.
Eine Angehörige, die von Jan Möllers begleitet wurde und die ihren Namen nicht im Radio nennen möchte, fand in der Totenfürsorge für ihren Mann Ermutigung und Trost. Viele Wochen und Monate lang hatte sie ihn zu Hause auf dem Krankenbett gepflegt. Als er schließlich starb, machte sie ihn zusammen mit einer Freundin selbst bereit für die Bestattung.
Wir haben ihn gewaschen und ich habe ihn mit dem Öl, was wir vorher auch immer, um seine Hände einzucremen hatten, habe ich ihn überall eingeölt. Und es war unglaublich gut.
Wenn jemand stirbt, der einem wichtig ist, dann ist das eine ganz existenzielle Ohnmachtserfahrung. Und um sich dieser tatsächlichen Ohnmacht, dem Tod gegenüberstellen zu können, ist es eben wichtig, selber gestalten zu können und eben auch selber tun zu können.
Und dann haben wir ihn ja auch so schön angezogen. So wie wenn er zum Sommerhaus fährt oder wenn er irgendwo hingeht, wo was Besonderes ist. Und ich habe das ganz genau ausgewählt, was er angezogen hat. Und er hat auch seine Schuhe angezogen, die er so schön fand, wo er richtig gut drin laufen konnte. Die waren noch leider viel zu unbenutzt. Und er sah ganz toll aus, fand ich. Ich glaube, dass eben ein Teil von meiner Trauerverarbeitung schon passiert ist mit dem Moment, wie ich ihn habe körperlich auch verabschieden dürfen. Das ist ganz sicherlich so, weil ich sonst eine Lücke hätte. Ich hätte eine Lücke in der Begleitung zu der Stelle, wo er jetzt ist.
Das Krematorium in Brandenburg an der Havel steht auf einer leichten Anhöhe. Umgeben von einem Friedhof mit Säulengängen und einer stilisierten Fensterrose an der Front, strahlt es die Ruhe eines Klosters aus. Hinter der schweren Kupfertür leuchtet dem Gast die Inschrift Memento Mori entgegen. Der Betriebsleiter Gregor Walkusch macht auf farbige Feuerschalen und Reliefs im Jugendstil aufmerksam, die dem Gebäude von 1926 seinen besonderen Charme verleihen. Dann erlaubt er einen Blick auf die Hinterbühne.
Ja, jetzt verlassen wir gleich den öffentlichen Bereich und gehen in den technischen Bereich. Dort wird es dann auch ein bisschen lauter und wärmer.
Der metallisch glänzende Kremationsofen ist schulterhoch und handwarm. Aber in der obersten Verbrennungskammer hinter einer 30 cm dicken Wand aus Schamottgestein herrscht eine Temperatur von 800 Grad Celsius. Wenn der Sarg durch eine schmale Falltür hineingefahren wird, entzündet er sich sofort selbst. Ein Computersystem kontrolliert die Temperatur, überwacht Emissionswerte und garantiert durch aufeinander abgestimmte Klappen, dass sich die Asche der Verstorbenen, die zügig hintereinander in verschiedenen Brennkammern kremiert werden, nicht miteinander vermischen kann. Es ist ein nüchterner, technisch geregelter Vorgang, der normalerweise im Verborgenen stattfindet. Aber auf Wunsch können die Angehörigen an der Einäscherung teilnehmen und dem Verstorbenen Grabbeigaben mit auf den Weg geben.
Vom Teddybär über Buch bis der Schachtel Zigaretten oder. Die Möglichkeiten gibt es da viele. Was wir in letzter Zeit vermehrt sehen, was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, es würden wieder Münzen für den Fährmann mitgegeben. Das ist ja eine sehr, 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 sehr alte Tradition, die es mal gegeben hat. Und tatsächlich sehen wir das jetzt immer öfter mal wieder. Also es ist tatsächlich schön, dass sich die Menschen Gedanken machen, was sie ihren Verstorbenen mitgeben können.
Das Krematorium ist auch ein Ort der Abschiednahme. Eine Zeremonie in der geräumigen Trauerhalle im ersten Stock blieb Gregor Walkusch ganz besonders in Erinnerung.
Was mich sehr auch berührt und bewegt hat, ist tatsächlich, dass ein relativ junger Mensch verstorben ist anhand eines Motorradunfalls. Und die Mutter dieses zerstörte Motorrad hat aufbauen lassen auf der Bühne, hat also auch die Freunde, Motorradfreunde und Ähnliches eingeladen. Und die Motorradfahrer haben dann nicht nur eine Urne gesehen oder einen Sarg und das kleine Schrein, sondern eben auch das zerstörte Motorrad dann dabei. Ne?
Mittlerweile sind solche Trauerfeiern keine Seltenheit mehr. Sie finden im Theater, in Kneipen oder in den eigenen Räumen statt, begleitet von Kirchenmusik, Pop oder Punkrock. Abschiede so verschieden, wie die Leute leben. Das Prinzip Diversity, bekannt aus der Arbeitswelt, beginnt auch unseren Umgang mit dem Tod zu verändern, schreibt Rainer Sörjes. Der Theologe, bis 2015 Direktor des Museums für Sepulkralkultur in Kassel, beschäftigt sich seit langem mit den neuen Formen der Bestattungs- und Trauerkultur. In seinem Buch »Ein letzter Gruß« berichtet er, dass seit einer Weile wieder mehr Menschen am offenen Sarg Abschied nehmen.
Während früher meist geraten wurde, den Sarg nicht mehr zu öffnen, um den Verstorbenen so in Erinnerung zu behalten, wie er war, haben die Bestatter ihre Meinung revidiert. Jetzt gelten die postmortalen Berührungen des Verstorbenen als ein hilfreiches Begreifen der Endgültigkeit des Abschieds.
Der taktile, der körperliche Kontakt von Hinterbliebenen mit dem Verstorbenen spielt nach meiner Erfahrung eine relativ große Rolle.
Stefan Koch hat selbst erlebt, wie wichtig es für Trauernde ist, dem Verstorbenen noch einmal zu begegnen. Besonders wenn ihr Angehöriger plötzlich aus dem Leben gerissen wurde und für eine Weile zur Untersuchung in der Pathologie verschwand.
Einerseits denjenigen noch mal zu sehen, wie er nun im Angesicht des Todes aussieht, ihm die Hand zu drücken, ihn zu berühren, letztmals seine Haut zu streicheln, anzufassen. Das ist das, was häufig Hinterbliebene zu uns bringt und ein Teil der Abschiednahme ist und auch des Realisierens, dass jemand, der zum Leben gehörte, ab sofort nicht mehr zur Verfügung steht, nicht mehr zu berühren ist.
Als Silvia Habermann im Sommer 2015 ihren Mann plötzlich verlor, brauchte sie nicht lange zu überlegen, ob sie von seinem toten Körper Abschied nehmen wollte. Aber sie war im Zweifel, ob sie ihren Sohn mitnehmen sollte, der damals erst 4 Jahre alt war.
Darf ich das? Ist das erlaubt? Und auch relativ schnell der Gedanke, kann ihn das schädigen?
Nach Gesprächen mit einer Psychologin und mit der Bestatterin hat sie ihr Kind dann mitgenommen. Für einen Moment standen Mutter und Sohn schweigend vor dem Sarg.
Und dann hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama, darf ich reinklettern? Und da war ich verdutzt und habe gesagt, ja. Habe ihn hochgehoben, weil es war relativ hoch. Und dann hat er sich breitbeinig auf seinen Papa gesetzt, auf den Bauch seines Papas, wie er das eigentlich auch immer gemacht hat, als er noch lebte. Es war für ihn das Natürlichste von der Welt, das zu machen. Und dann saß er auf dem Bauch seines Vaters mit nacktem Oberkörper, hat die Arme so ein bisschen auseinander gemacht und hat sich dann auf ihn draufgelegt. Er hatte einfach keine Angst. Das war großartig. Ich dachte, das ist Freiheit. Wenn man als Mensch keine Angst davor hat, dann ist man frei.
Durch ihren Sohn ermutigt, trat auch Silvia Habermann einen Schritt näher und nahm die Hand ihres Mannes. Das gemeinsame Erlebnis der Abschiednahme gibt ihr immer noch Kraft. Bis heute.
Ich würde sagen, dass es bis heute meinen Sohn und mich von innen stärkt. Das ist etwas, woran wir uns immer wieder aufrichten. In dieser Trauer, die einen ja immer wieder auch, ja, droht zu vernichten, würde ich sagen. Also es ist so stark. Wir waren einfach sehr zusammen, zu dritt. Wir haben einfach sehr zusammen gelebt, so wirklich. Und in diesem Jahr sind wir uns oft vorgekommen wie ja, Hinterbliebene eben, ne? Also die übrig geblieben sind, so nach der Zerstörung. Und dann gibt's einfach, nicht nur bei mir, eben auch bei meinem mittlerweile jetzt 6-jährigen Sohn, das Bedürfnis zu sterben. Das sagt er auch. Aber dann ist es bei mir immer so, dass ich an die Abschiednahme denke und weiß, wir haben das gemacht und wir leben weiter. So, das ist ganz wichtig, dass das stattgefunden hat. Weil es gibt diese Erinnerung, diese körperliche Erinnerung daran.
Für einen guten Abschied braucht es keine Bestatter, die einem alles aus der Hand nehmen, sondern Begleiter, die einen dabei unterstützen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Und es braucht Gespräche über das Sterben, lange vor dem letzten Atemzug.
Der, an dessen Stelle es ist zu gehen, ist meine Erfahrung, wünscht sich meist das offene Gespräch darüber. Der weiß ja, was los ist.
Aber Familie und Freunde tun sich schwer damit, das Thema anzusprechen, meint Wladimir Görth.
Wie möchte ich das wirklich haben?
Diese Verantwortung kann uns niemand abnehmen.
Wir müssen uns trauen, wir selbst zu sein und da zueinander zu kommen. Das wäre eigentlich auch fürs Leben ganz schön.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Premierministerin May darf Großbritannien nach dem Brexit-Referendum vom 23. Juni nicht aus der EU führen, wenn das Parlament nicht zustimmt. Das haben die Richter am Londoner High Court heute entschieden. May hatte es bislang abgelehnt, die Abgeordneten über einen Ausstieg aus der Europäischen Union abstimmen zu lassen. Das Gericht erklärte, es akzeptiere die von der Regierung vorgebrachten Argumente nicht. Diese hatte sich auf das Votum des britischen Volkes beim EU-Referendum berufen. May kündigte an, die Angelegenheit weiter juristisch prüfen zu lassen.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
In der Antike versah man die Melancholie mit positiven Vorzeichen, erkannte sie als schöpferische Kraft. Niemand widersprach der Feststellung Aristoteles, dass alle geistig hervorragenden Menschen Melancholiker gewesen sind. So sehr die Melancholie viele Jahrhunderte lang als psychisch zerstörerisch angesehen wurde, so hielt man sie eben doch gleichzeitig auch immer für künstlerisch fruchtbar. Albrecht Dürer gilt nicht nur wegen seines berühmten Bildes Melancholia I aus dem Jahr 1514 bis heute als Kronzeuge für melancholische Anmutungen, sondern auch für ihn war die eigene Melancholie, Zitat, zugleich das dunkle Verhängnis und der dunkle Urgrund des Schöpferischen. Mehr noch, Dürer ging davon aus, dass man seine melancholische Disposition, die ihr innewohnenden eigenen Begabungen in den Künsten nutzen muss. Für den Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme ist diese enge Beziehung von Kreativität und Weltschmerz kulturhistorisch bis heute deutlich sichtbar.
Man kennt das ja auch von Künstlern, die auf keinen Fall therapiert werden wollen, weil sie nämlich eigentlich das, was an ihnen niedergeschlagen oder ekstatisch ist, also jenseits der Norm, darauf wollen sie auf keinen Fall verzichten und sie verstehen Psychotherapie als Normalisierung und damit wäre das ein Raub an Begabung. Und wenn man aber Melancholie als eine Kraftbatterie für Begabungsprozesse versteht, dann muss man geradezu dankbar dafür sein, wenn man in melancholische Zustände gerät.
Melancholie, Introvertiertheit, Außenseitertum gehören spätestens seit der Aufklärung klar zu den Merkmalen einer wahren Künstlerexistenz. Das Reich der Melancholie war damit immer auch das Reich der Genies. Isolation, Rückzug, Abschottung. Ab und zu aus dem Alltagstrubel in eine Stille zu gehen. Sich zu erlauben, auch einmal nicht gut drauf zu sein, wie der Wissenschaftsjournalist Jörg Blech es beschreibt, kann und sollte ein Weg für jeden sein, auf neue Gedanken zu kommen und vielleicht sogar die besseren Entscheidungen zu treffen.
Es gibt faszinierende Studien, wenn man sich zum Beispiel ein Haus kaufen will oder eine Wohnung, ist es eigentlich besser, man ist eher so ein bisschen melancholisch oder schlecht gelaunt, weil man dann genauer die Dinge prüft. Man hat also den Eindruck, dass der Geist etwas schärfer ist, wenn er nicht ganz so gut drauf ist.
Hartmut Böhme.
Das Entscheidende an der bürgerlichen Gesellschaft ist ja die Arbeitsfähigkeit und diese Arbeitsfähigkeit ist die Fähigkeit, sich anzuspannen, die Kräfte zu bündeln und zu konzentrieren und dazu gehört Bewusstheit, Aufmerksamkeit und auch eine gewisse Beherrschung, nämlich Selbstbeherrschung der Gefühle.
Der Psychotherapeut Günther Götte lehrt seit vielen Jahren an der Berliner Akademie für Psychotherapie. Er findet den Begriff Melancholie zumindest diskutabel.
Ich weiß nicht, ob man das so nennen muss oder ob das Melancholie sein muss, aber dass man auf jeden Fall sich auch zurückzieht und dass man sozusagen eher auch introvertiert leben kann, das glaube ich schon. Aber ich glaube auch, dass man das nicht vermeiden oder umgehen kann. Ich glaube, man muss damit leben, es gehört dazu.
Nicht nur Melancholie und Genie, sondern auch Krankheit und Melancholie gehören eng zusammen. Schon die Philosophen Griechenlands befanden, das menschliche Leben sei eine traurige Angelegenheit. Schließlich bleibe alles, was wir tun, vergänglich und letztlich vergeblich. Aristoteles vermutete, dass jeder redlich denkende Mensch Melancholiker sein müsse. Spätestens seit dem Aufkommen der Romantik und der bürgerlichen Gesellschaft gibt es eine klare Trennung. Man unterscheidet in der Zeit der entstehenden Psychiatrien zwischen Schwermut als Kennzeichen des überalltäglichen Herausgehobenen und der schweren Melancholie oder auch Depression als Krankheit. Hartmut Böhme.
Die Leute, die melancholisch sind und nicht herauskommen aus der Gedämpftheit, dem Ersterben und dem ständigen Niedergeschlagensein, wer darin gefangen ist und nicht wieder diese andere Seite der Melancholie, nämlich das Ekstatische und Begabte gewissermaßen herausholen kann aus sich, der landet in der Tat schon um 1800 in psychiatrischen Anstalten oder wenigstens in Therapien. Daran sieht man, dass wir eine Differenzierung der Melancholie sehen, die bis heute gilt und dass es eine Art von ambivalenter Einstellung der Melancholie gegenüber gibt, in der Öffentlichkeit, aber auch in der Wissenschaft, Philosophie und Medizin.
Die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Probleme im Beruf ist laut einer aktuellen AOK-Studie in den letzten 10 Jahren um fast 80% gestiegen. Kritiker vermuten dahinter umtriebige Krankheitserfinder unter Psychiatern und Ärzten, die, begleitet von der Pharmaindustrie, zuständig seien für diesen Anstieg. Schon in seinem Buch »Die Krankheitserfinder« von 2003 hat Jörg Blech sich der mächtigen Pharmaindustrie und den Erfindern immer neuer Krankheitsbilder und psychischer Störungen entgegengestellt.
Und heute wird es eben so ein bisschen auch auf den Marktplatz gezerrt und man soll es dann behandeln. Es entsteht ja auch ein großer Druck in der Gesellschaft, dass man seine Probleme professionell behandeln lässt.
Mag es für Mediziner und Pharmafirmen auch von großem Interesse sein, den Krankenkatalog um immer neue mentale Verwirrungen zu erweitern? so wäre den vermeintlich Betroffenen vielleicht mehr damit geholfen, sich der alten Bezeichnung, der Schwermut, oder der mit der Kreativität verbandelten Melancholie zu erinnern.
Die Melancholie gehört zur menschlichen Natur. Von daher ist sie für mich etwas sehr Positives. Und ich glaube, wir müssen sie nicht neu erfinden, sondern wieder freilegen. Sie war immer da. Durch aber Bestrebungen der Krankheitserfinder, von Psychiatern, ist sie überdeckt worden, weil in dieses normale Spektrum der menschlichen Natur hat man verschiedene Krankheitsbilder hineingedeutet. Deswegen ist sie überlagert worden. Sie hat einen neuen Namen bekommen. Der neue Name führt dazu, dass man auch eine Diagnose stellen kann. Man hat sie sozusagen in das Reich der Medizin überführt und damit kann man sie behandeln. Man raubt der menschlichen Natur einen ganz wichtigen Aspekt und man verwandelt gesunde Menschen in Patienten.
Dennoch, was genau unterscheidet die Melancholie von der Depression? Der Psychotherapeut Günther Gödde plädiert für Begriffsschärfe.
Ich würde schon sagen, dass Melancholie schon etwas damit zu tun hat, dass man relativ introvertiert ist, dass man sich vielleicht aus sozialen Beziehungen eher tendenziell etwas mehr gelöst hat und dass es vielleicht von daher so ein Missverhältnis gibt zwischen Handlungsfähigkeit und Denkprozessen oder Grübeleien oder solchen Dingen. Aber das andere ist schon eine große Ressource, also sich Gedanken zu machen, sich mit vielen Dingen zu beschäftigen, die Probleme nicht einfach so hinzunehmen.
Wer viel grübelt, wird wohl seltener kopflose Fehlentscheidungen treffen. Nur diese Haltung ist, so Hartmut Böhme, in den Chefetagen großer Konzerne nicht gern gesehen.
Langsamkeit oder Bedächtigkeit, Besonnenheit, das sind alles Begriffe, die eigentlich eine Zeitordnung voraussetzen, die wir verloren haben. Und gerade das führt eben nicht zur Melancholie, sondern eben zur Depression. Der Mangel an Besonnenheit, Ruhe und Muße, das macht depressiv.
In seinem Buch »Unglücklich sein – Eine Ermutigung« prognostizierte der Philosoph Wilhelm Schmidt 2012 eine unmittelbar bevorstehende Zeit großer Melancholie.
Man kann heute sagen, dass Politiker unter ganz anderen Imperativen stehen. Das ist ihre professionelle Unbetroffenheit, dass sie immer die Attitüde, wir schaffen das, entwickeln, während die andere Seite, nämlich dass wir Verhältnissen unterliegen, dass wir Verluste hinnehmen müssen, dass wir zu Passivitäten gezwungen sind, dass Nichthandeln manchmal besser ist als Handeln. Also dass alles das, was so in die Nähe des Melancholischen gerät, ist heute ein absolutes Tabu für die Politikerkaste. Und das macht diese Politik auch schlecht.
Wenn aber Politiker zum immer handeln müssen verdammt sind, immer zuversichtlich, autonom und beweglich sein müssen, sich niemals eine Melancholie, also ein Innehalten erlauben dürfen, dann wird das für unsere gesamte Gesellschaft zu einem Problem.
Gerade im 20. Jahrhundert ist eigentlich keine große Philosophie mehr entstanden, die nicht eine Geburt der Melancholie ist. Mit dem Sterben der Utopien verkommt gewissermaßen die Melancholie als Elitemerkmal und wird zur Depression, worin sich die Horizonte der Gesellschaft und des Denkens und der Gefühle sozusagen final verdüstern und wir in einem ultimativen Zustand der Aussichtslosigkeit nicht nur unserer selbst als Biografien, sondern auch des Weltzustandes uns befinden.
Die Klagen über den Zustand der Welt sind bekanntlich so alt wie die Welt selber. Und sie ist nicht nur auf das Milieu der Intellektuellen begrenzt. Aber genau aus diesen Klagen entstand das utopische Denken, das eine bessere Welt entwirft und damit die Schwermut vertreiben sollte. Aus Sicht des Berliner Psychologen Günther Gödde hängen Melancholie, persönliche Enttäuschung und politischer Utopieverlust zusammen.
Ich glaube auch, dass Melancholie sozusagen etwas ist, was nach der Enttäuschung über eine Utopie leicht einsetzen kann. Also dass man positive Vorstellungen von seinem eigenen Leben hatte oder vom Leben in der Gesellschaft und dann irgendwie enttäuscht ist, desillusioniert ist.
Kreativ nach neuen Wegen suchen und dabei, oder gerade deswegen, eine neue Melancholie zuzulassen. Das könnte eine Lösung sein. Gerade weil Melancholiker einen besonderen Scharfblick für das eigene Unglück haben und damit sensibler sind für das Unglück anderer. Und indem sie an der Welt leiden, entwerfen sie kreativ eine bessere, glaubt auch die Jazzmusikerin Julia Hülsmann.
Ich fände es gut, wenn man das zulässt, wenn man einfach diese dunkle Seite zulässt, um die andere heller scheinen zu lassen, um einfach zu merken, mein Gott, ich kann jetzt ja doch ganz tief einatmen und das rauslassen und kann dann ganz viele andere Gefühle eben auch wieder reinlassen und mich austauschen darüber. Also das ist ja auch was nicht im stillen Kämmerlein sein soll, muss. Wenn man das teilen kann, kann da was ganz Tolles Neues draus entstehen. Deswegen wäre es schön, wenn es sichtbarer wäre.
Es lebe die Melancholie haben Barbara Ketelhut und Guido Gin Costa ihr Feature genannt. Sprachen Ilka Teichmüller, Birgit Dölling und Olaf Ölstrom. Mit dem Feature enden die Zeitfragen aus Forschung und Gesellschaft für heute. Wenn Sie mögen, können Sie alles aus dieser Sendung jederzeit auf www.deutschlandfunkkultur.de nachhören.